Wenn man die ersten Kapitel der Apostelgeschichte liest, entsteht der Eindruck, als ob der Himmel die Erde berührt. Ganz gewöhnliche Menschen werden durch den Heiligen Geist in ein ganz neues Miteinander hineingestellt. Statt religiöser Programme sehen wir eine Gemeinschaft, die von der Person Christi und der Kraft seiner Auferstehung durchdrungen ist. Die Art, wie sie lehren, miteinander teilen, beten, ihren Besitz betrachten und sich versammeln, enthüllt eine bleibende Linie. Gottes neues Handeln zielt darauf, ein sichtbares Zeugnis seines Leibes auf der Erde hervorzubringen. Die einzigartige Lehre und Gemeinschaft der Apostel. Wenn Lukas berichtet, und sie blieben beharrlich in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, setzt er damit das Fundament der ersten Gemeinde vor unsere Augen. Diese Beharrlichkeit war kein stures Festhalten an Formulierungen, sondern ein Bleiben in einer bestimmten Sicht Gottes. Die Lehre der Apostel ist die geöffnete Schau auf Gottes neutestamentliche Haushaltung, der Vater, der in Christus durch den Geist handelt, um sich eine Gemeinde als Leib Christi zu gewinnen. In den 27 Büchern des Neuen Testaments wird diese Mitte entfaltet, Christus als der von Gott eingesetzte Mittelpunkt allen Heils und allen Gemeindelebens. Darum warnt Paulus Timotheus vor andersartigen Dingen, denn abweichende Lehren verschieben den Fokus weg von Christus und bringen zwangsläufig verschiedene Zentren hervor. Wo aber Christus als der Gekreuzigte, Auferstandene und Erhöhte im Zentrum der Lehre steht, entsteht Raum für Einheit, Klarheit und gesunde geistliche Entwicklung. Apostelgeschichte 2:42 heißt, und sie blieben beharrlich in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Hier sehen wir, dass die erste Gruppe von Gläubigen, die am Tag des Pfingstfestes durch die Predigt und den Dienst der Apostel von Christus hervorgebracht wurde, in vier Dingen beharrlich blieb: in der Lehre, in der Gemeinschaft, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Lehre ist das Enthüllen von Gottes neutestamentlicher Ökonomie in Bezug auf Christus und die Gemeinde. Gemeinschaft ist die Kommunion und Kommunikation der Gläubigen untereinander in ihrer Kommunion und Kommunikation mit Gott, dem Vater, und Christus, dem Sohn. Aus dieser Lehre erwächst eine bestimmte Art von Gemeinschaft. Johannes fasst sie so zusammen, damit auch ihr mit uns Gemeinschaft habt, und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohn Jesus Christus. Die Gemeinschaft der Apostel ist mehr als sympathische Verbundenheit, sie ist Teilhabe an dem, was der Vater und der Sohn durch den Geist sind und tun. Man kann sagen, die eine Lehre schafft die eine Sicht, und diese Sicht öffnet die eine gemeinsame Teilhabe am Leben Gottes. Wo private Interessen, nationale Grenzen oder denominationaler Stolz darüber entscheiden, wen man aufnimmt, wird dieser innere Lebensstrom verdunkelt. Doch der dreieine Gott kennt nur eine geistliche Gemeinschaft, die alle wahrhaft Glaubenden umfasst, und nur eine Lehre, die diese Gemeinschaft trägt, die Lehre, die Christus und seine Gemeinde in den Mittelpunkt stellt. Es ist tröstlich und zugleich herausfordernd, je mehr unser Denken und Reden von dieser apostolischen Mitte durchdrungen wird, desto freier kann die Gemeinschaft des Geistes fließen. So wird die Gemeinde nicht ein Bund Gleichgesinnter, sondern ein Raum, in dem die Gnade des Sohnes, die Liebe des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes erfahrbar werden, und wir entdecken, dass wahre Einheit nicht erarbeitet, sondern in Christus empfangen wird. Und sie blieben beharrlich in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. So wie ich dich ermahnte, als ich nach Mazedonien ging, in Ephesus zu bleiben, damit du gewissen Leuten gebieten solltest, nicht andersartige Dinge zu lehren. Die Betonung der Lehre und Gemeinschaft der Apostel lädt dazu ein, den eigenen inneren Kompass zu prüfen, worauf läuft die Summe unserer Gedanken, Gespräche und Entscheidungen im Gemeindeleben hinaus? Wo Christus im Zentrum der Lehre steht, verliert vieles an Schärfe, was uns sonst trennt, und die Gemeinschaft nimmt den Charakter der Teilhabe am Leben Gottes an. In diesem Licht gewinnen Diskussionen, Traditionen und persönliche Prägungen ihr richtiges Gewicht, nicht als Maßstab, sondern als Beiwerk. Es ist ermutigend zu sehen, dass die erste Gemeinde nicht durch organisatorische Meisterleistung, sondern durch Ausrichtung auf eine gemeinsame Mitte zusammengehalten wurde. Dieselbe Mitte steht uns heute offen, der erhöhte Christus, der durch sein Wort und seinen Geist eine Gemeinschaft schafft, die tiefer reicht als alle natürlichen Bande und in der wir einander neu als Mitteilhaber derselben Gnade erkennen dürfen. Christus rettet aus Selbstsucht, ein neues Leben mit Besitz und Alltag. Die Schilderung des Umgangs der ersten Christen mit ihrem Besitz ist eindrücklich und zugleich leicht misszuverstehen. Lukas berichtet, die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Ähnlich schon in Apostelgeschichte 2, wo sie ihre Güter verkaufen und nach Bedarf verteilen. Man könnte darin ein endgültiges wirtschaftliches Modell der Gemeinde sehen. Der Text selbst lenkt den Blick jedoch tiefer. Es geht nicht um ein System, sondern um die innere Befreiung, die Christus wirkt. Der natürliche Mensch klammert sich an das, was er besitzt, seine Identität ist eng mit Eigentum und Sicherheiten verknüpft. Wenn Gläubige freiwillig und freudig loslassen, zeigt sich darin die Kraft einer Errettung, die die Bindung an Besitz durchbricht. Apostelgeschichte 2:44 und 45 fährt fort, alle Gläubigewordenen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam, und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer irgend Bedürfnis hatte. Dasselbe lesen wir in 4 Stunden und 32 Minuten. Alles gemeinsam zu haben ist kein Zeichen der Liebe, es ist ein Zeichen von Christi dynamischer Errettung, die die Gläubigen von Habgier und Selbstsucht errettete. Jesus legt diesen Punkt in seiner Begegnung mit dem reichen Jüngling bloß, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Hier fordert er nicht allgemein Armut, sondern entlarvt eine Herrschaft im Herzen, der Mammon konkurriert mit dem lebendigen Gott. In diesem Licht wird sichtbar, was in Jerusalem geschah, Christus, der Gekreuzigte und Auferstandene, nahm praktisch die Herrschaft im Innern der Gläubigen ein. Besitz war nicht länger Identitätsträger, sondern Werkzeug in seiner Hand. Aus Habgier wurde Freigebigkeit, aus Selbstsucht geschwisterliche Fürsorge. Der Schwerpunkt liegt nicht auf einem äußeren Ideal, sondern auf einer inneren Dynamik, wo Christus sein Auferstehungsleben entfaltet, verliert das Materielle seine Macht. Damit gewinnt jeder Alltag, jede Gehaltsabrechnung und jede Entscheidung über Ressourcen eine neue Dimension, sie werden zu Gelegenheiten, in denen sichtbar werden kann, dass unser Leben nicht durch das bestimmt wird, was wir sichern, sondern durch den, dem wir gehören. Das ist keine Last, sondern eine befreiende Perspektive, die Raum schafft für Freude am Geben und für ein Miteinander, in dem niemand über seinen Besitz definiert wird, sondern über die Gnade, die wir in Christus empfangen haben. Die Menge derer aber, die gläubig geworden, war ein Herz und eine Seele, und auch nicht einer sagte, dass etwas von seiner Habe sein eigen sei, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Jesus sprach zu ihm, wenn du vollkommen sein willst, so geh hin, verkaufe deine Habe und gib den Armen, und du wirst einen Schatz im Himmel haben. Und komm, folge mir nach. Das Beispiel der ersten Gemeinde hält uns einen Spiegel vor, nicht das äußere Teilen aller Dinge ist der Maßstab, sondern die Frage, welche Macht Besitz in unserem Herzen hat. Die Jerusalemer Christen zeigen, dass Christus Menschen so tief berühren kann, dass Prioritäten sich verschieben und materielles Gut in den Hintergrund tritt. Das entlastet von falschem Druck und öffnet zugleich einen weiten Horizont. Jeder kleine Akt der Freigebigkeit, jede stille Loslassen, jede Entscheidung gegen die Angst um die eigene Absicherung kann Ausdruck dieser dynamischen Errettung sein. In einer Zeit, in der vieles über Haben und Leisten definiert wird, bleibt es eine große Ermutigung, dass unser Herr Herzen erneuert und eine Kultur der Geschwisterliebe schafft, die nicht aus moralischem Muss, sondern aus seiner überfließenden Gnade lebt. Hausgemeinde, Gebet und der Herr, der täglich hinzufügt. Die Beschreibung des Gemeindelebens in Jerusalem zeichnet ein überraschend schlichtes Bild. Auf die Lehre und Gemeinschaft der Apostel folgen das Brechen des Brotes und die Gebete. Lukas entfaltet, wie das konkret aussah, und indem sie Tag für Tag beharrlich mit Einmütigkeit im Tempel blieben und von Haus zu Haus das Brot brachen, nahmen sie ihre Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens zu sich. Der erhöhte Christus macht sein Leben nicht zuerst in besonderen Veranstaltungen sichtbar, sondern mitten im gewöhnlichen Rhythmus von Mahlzeiten, Häusern und einfachen Gebetszeiten. Das Brechen des Brotes erinnert beständig an sein Kreuz und seine Gegenwart, die Gebete bringen die Herzen der Gläubigen in Einklang mit seinem Willen und seiner himmlischen Regierung. So entstehen nicht zwei getrennte Bereiche, Alltag hier, geistliches Leben dort, sondern ein durchdrungener Lebensraum, in dem Christus in allem geehrt wird. Apostelgeschichte 2, 46, 47a heißt, und indem sie Tag für Tag beharrlich mit Einmütigkeit im Tempel blieben und von Haus zu Haus das Brot brachen, nahmen sie ihre Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens zu sich, Gott preisend und Gnade habend beim ganzen Volk. Bemerkenswert ist, wie stark die Häuser erwähnt werden. Was in 1. Mose oft der Schauplatz von Familiengeschichte ist, wird in Apostelgeschichte zu einem Netz von Hausgemeinschaften, in denen Christus zur Mitte des Zusammenlebens wird. An den Tischen wird gegessen und zugleich Gott gepriesen, in den Zimmern wird geredet und zugleich gebetet. Lukas fasst die Wirkung in einem einfachen Satz zusammen: priesen Gott und hatten Gnade beim ganzen Volk. Und der Herr fügte ihrem Beisammensein Tag für Tag die hinzu, die gerettet wurden. Das Wachstum der Gemeinde wird ausdrücklich dem souveränen Handeln des Herrn zugeschrieben, aber dieses Handeln ist eng mit einem bestimmten Klima verbunden: Einmütigkeit, Schlichtheit des Herzens, Lobpreis, offene Häuser und beständiges Gebet. Daraus erwächst eine stille Ermutigung: der erhöhte Christus baut auch heute seine Gemeinde nicht in erster Linie durch spektakuläre Aktionen, sondern durch Menschen, die ihm in ihrem Zuhause Raum geben, seine Gegenwart beim gemeinsamen Mahl achten und gemeinsam mit ihm reden. Wo sein Name im Alltag geehrt wird und seine Gnade Atmosphären prägt, darf man damit rechnen, dass er selbst diejenigen hinzufügt, die er retten will, oft unscheinbar, aber getragen von seiner treuen Hand. Und sie blieben beharrlich in der Lehre und in der Gemeinschaft der Apostel, im Brechen des Brotes und in den Gebeten. Und indem sie Tag für Tag beharrlich mit Einmütigkeit im Tempel blieben und von Haus zu Haus das Brot brachen, nahmen sie ihre Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens zu sich. Die Verbindung von Hausgemeinschaft, Gebet und dem souveränen Hinzufügen des Herrn bewahrt vor zwei Extremen: vor dem Druck, Gemeinde aus eigener Kraft wachsen lassen zu müssen, und vor der Versuchung, passiv auf Wunder zu warten. Die erste Gemeinde zeigt einen anderen Weg: ein einfaches, durchlässiges Leben vor Gott, in dem Häuser geöffnet, Mahlzeiten geteilt, das Brot gebrochen und Gebete gesprochen werden, und in all dem Christus im Mittelpunkt steht. Daraus erwächst Hoffnung für jede Situation, in der Strukturen begrenzt oder Möglichkeiten klein erscheinen. Der Herr, der damals täglich hinzufügte, ist derselbe: er sieht einfache Tische, leise Gebete und schlichte Herzen, und er weiß, wie er durch solche Gefäße seine Gemeinde auch heute vermehren und stärken kann. Herr Jesus Christus, wir danken dir für das Bild der ersten Gemeinde, in der deine Lehre, deine Gemeinschaft und deine rettende Kraft so klar sichtbar wurden. Richte auch unsere Herzen neu auf die Lehre der Apostel aus und bewahre uns in der einen, gemeinsamen Gemeinschaft, die der Strom deines ewigen Lebens ist. Befreie uns immer tiefer von Selbstsucht und der Macht des Besitzes, damit dein Leben in uns Raum findet, andere zu lieben und zu tragen. Mach unsere Häuser und Zusammenkünfte zu Orten, an denen deine Gegenwart geehrt, dein Name angerufen und dein Leib aufgebaut wird. Und während wir in Einfachheit und Einmütigkeit vor dir leben, füge du selbst die hinzu, die gerettet werden, zur Ehre des Vaters und zur Ausbreitung deines Reiches. Amen.